Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Herzlich willkommen im Fazit-Club. Hier kann jeder zuhören, allerdings nicht mitreden. Das unterscheidet uns von Clubhouse, der App, über die zurzeit zumindest alle Medienschaffenden sprechen, weil dieses Clubhouse irgendetwas ist zwischen, ja, Bürgerfunk und Partytalk im Netz. Die ersten Fallstricke sind nach einer Woche zu spüren und deshalb sprechen wir heute mit Richard Gutjahr. Der ist nicht nur Journalist, sondern auch Clubhouse-Betroffener, werden Sie gleich hören. Am diesjährigen Ultraschall-Festival für neue Musik interessiert uns besonders die Frage, ob das funktionieren kann online, neue Musik ohne Live-Konzerterlebnis, und warum gibt es eigentlich keine kollektive Trauer um die zehntausenden Corona-Toten? Wo sind die Bilder? Wo sind die Rituale? Gerold Eppler vom Museum für Sepulkralkultur im Gespräch. Clubhouse kann man getrost als den Hype der vergangenen Woche bezeichnen. Eine neue App, ein neues soziales Netzwerk, eines, in das allerdings nicht jeder reinkommt. Nur wer iPhone-Besitzer ist, hat die Chance. Und nur wer eingeladen wird, kann Clubmitglied werden. Und in diesem Club wird dann gemeinsam gesprochen. Das ist die Sensation, eine Mischung also aus, ja, Telefonkonferenz, Podiumsdiskussion und Bürgerradio. Man kann zuhören, man kann sich einschalten und mitdiskutieren mit Lieschen Müller oder mit Thomas Gottschalk oder Philipp Amthor. Und dann geht's mitunter auch hoch her, denn die großen Diskursthemen, die werden bei Clubhouse natürlich auch verhandelt. Mit Rechten reden zum Beispiel. Der Journalist Richard Gutjahr hat's erlebt und zu spüren bekommen vor ein paar Tagen. Hallo und guten Abend.
Schönen guten Abend.
Zunächst mal, was ist denn so nach einer Woche Ihre erste Bilanz dieser App Clubhouse?
Allererste Bilanz, und ich glaube, da würden mir alle recht geben, sie macht total süchtig.
Ah,
also man kann sich das so vorstellen wie eine große Party mit ganz vielen Partyräumen, und man springt von Diskussionsrunde zu Diskussionsrunde und hört eine Weile zu, und wenn man sich berufen fühlt, dann meldet man sich eben auch mit zu Wort.
Und Partys vermissen wir in diesen Zeiten ja sehr, ne?
Oh ja, ich glaube, das ist der Erfolg oder dieses Hypes zumindest. Ich meine, bleibt abzuwarten, was nach der Pandemie mal sein wird. Aber ich glaube, sie trifft natürlich gerade voll ins Schwarze, diese App. Und es ist wie so eine Wundertüte quasi. Man weiß nie, was einen erwartet.
Ist das jetzt exklusiv oder inklusiv? Über diese Begriffe müssen wir ja auch mal reden, weil die stehen ja auch bei dieser App im Raum, ne?
Das ist, glaube ich, noch sehr exklusiv, und im Moment, Sie haben es ja schon gesagt, findet diese Party nur auf Apple-Geräten statt. Das ist ein Club, ein bisschen ein elitärer Club, und durch diese Verengung, durch diese künstliche Verknappung entsteht natürlich ein wahnsinniger Buzz, ein Hype, und das ist eine Geschäftsidee. Hinter diesem ganzen Machwerk stecken ja auch Profis, die machen das nicht erst seit gestern. Also dieser Hype ist programmiert.
So, jetzt kommen wir mal zu den weiteren spannenden Themen, auch mit denen Sie diese Woche zu tun hatten. Da sind meiner Meinung nach zwei interessante Dinge passiert, Herr Gutjahr. Zum einen ein Talk mit einer rechten Influencerin. Danach haben sich bei Twitter Menschen aufgeregt, wie so etwas möglich sein kann. Wie kann man also nur zulassen, dass dort so jemand zu Wort kommt? Was würden Sie sagen, offenbart dieser Vorfall? Was sagt er aus über diese App Clubhouse?
Naja, dass wir ganz am Anfang sind einer, wie soll man sagen, weiteren Schälung, so würde ich es bezeichnen, oder Häutung des Internets. Jetzt gibt es eine neue App, probieren alle aus. Und da, wo viele Leute sich aufhalten, da werden natürlich auch Fehler gemacht. Ich habe auch einen gemacht. Das war tatsächlich, dass ich nicht kapiert habe, wer diese Dame, die da zugeschaltet war, überhaupt ist. Dazu muss man zu meiner Verteidigung sagen, und ich glaube, aller derer, die das auch nicht wussten wie ich, dass man auf dieser Übersichts Fläche, wenn sich neue Leute zu Wort melden, dass dann nur die Vornamen erstmal gezeigt werden. Und da hat man keine Chance, dass man dann gleich weiß, irgendwie, Achtung, du hast es hier mit jemandem zu tun, der so ein bisschen politisch vorgeprägt ist, so würde ich es jetzt mal nennen. Und das ist mir auch erst klar geworden, nachdem die Dame sich das zweite Mal zu Wort gemeldet hat, da hat sie sich dann irgendwie auch als dem etwas rechteren Lager selbst zugeschrieben. Und das war dann der Moment, wo ich dann auch wusste, okay, die hat irgendeine Agenda.
Okay, und das ist dann vielleicht auch der Unterschied zum Partygespräch, dass es eben nicht mehr das Plaudern ist oder dass sich diesem Plaudern auch Menschen mit einer ganz bewussten Agenda zugesellen. Und da muss man sich ja dann auch dazu verhalten irgendwie.
Naja, ganz klar. Ich glaube, das Trügerische an dieser App ist, und ich glaube, jeder, der sie schon mal ausprobiert hat, wird mir sofort recht geben, sie schafft eine unheimliche Intimität, eine unheimliche Nähe. Man wird da richtig reingesogen. Wenn man die Augen schließt, dann könnte man tatsächlich der Meinung sein, die Leute stehen wirklich gerade an einer Hotelbar, alle miteinander, also physisch, und reden miteinander. Es ist wirklich eine echte Nähe, die da erzeugt wird. Wahrscheinlich auch deshalb, weil sie so einfach zu bedienen ist. Und dadurch sinken natürlich die Hemmschwellen. Man plaudert etwas offener, als man das jetzt vielleicht auf Facebook machen würde oder gar im Radio.
Wie würden Sie denn jetzt nach ein paar Tagen sagen, hätte man sich dann besser verhalten in diesem Raum, bei dieser Plauderei mit dieser Frau, die da eine offensichtlich rechte Agenda hatte, die man nicht sofort erkannt hat? Also das sind ja Dinge, die sich dann auch in dieser App immer wieder wiederholen können.
Ich glaube tatsächlich, dass eine extreme Verantwortung auch bei den Moderatoren dieser Clubräume, die es da gibt, zukommen wird. Also einer darf immer sozusagen die Mikrofone oder die Leute auf die Bühne einladen und nur die können dann ihr Mikrofon anmachen. Und da muss man, glaube ich, besser hinschauen und aufpassen. Es geht ja nicht darum, diese Leute per se auszuschließen, aber man muss sie zumindest anmoderieren und sagen, pass auf, und jetzt haben wir jemanden, der hat den und den Background. Mhm. Und das ist da eben nicht passiert.
Und da wissen wir ja, das ist eine große Kunst. Das gelingt ja nicht mal den Profis im Fernsehen und im Radio immer, ne?
Richtig. Und ich glaube tatsächlich, genauso wie sich in der ersten Iteration des Web 2.0, also so die frühen Jahre von Facebook und von Twitter später, wie sich da ein Berufsbild, nämlich des Community Managers, herausgeschält hat, glaube ich, brauchen wir jetzt auch ModeratorInnen, die nach professionellen Maßstäben, so wie wir das aus den klassischen Medien gewohnt sind, da so ein bisschen Anne Will oder so ein bisschen Plasberg spielt und
bisschen.
Dann eben auch, ja, und dann eben auch, ja, man will es ja nicht komplett professionalisieren, weil dann geht der Charme dieses Spontanen auch irgendwo flöten,
ja, aber
wir alle wissen.
Kann das gut gehen?
Ich würde es nicht verschreien. Wir betreten hier alle einmal mehr wieder ein Stückchen Neuland. Und ich glaube, die Kunst wird es sein, das Ding nicht so professionell zu moderieren, dass die Leute irgendwie sagen, das habe ich jeden Sonntagabend auch bei Anne Will. Und vor allem auch, dass andere Stimmen auch mal zu Wort kommen, als immer die gleichen 10 Politiker, die am Sonntagabend durch das TV-Studio geschleift werden.
Okay, also Sie wollen die rechte Influencerin und solche Stimmen da auch hören, ja?
Nee, das muss nicht unbedingt sein, nur es wäre eine Chance gewesen tatsächlich, darauf entsprechend zu reagieren. Sehen Sie, wenn Sie auf eine Party gehen, dann sind Sie in der Regel unter sich, da kennen Sie die Leute und das sind dann Freunde von Freunden und da können Sie dann auch so ein bisschen, wie soll man sagen, locker lassen und achten auch dann nicht immer auf alles, was und wie sie sagen, weil sie irgendwie das Gefühl haben, sie sind auf dieser Party gut aufgehoben. Mhm. Das ist in so einem Raum, wie wir jetzt alle wissen, insofern bin ich dann ein gutes Lehrbeispiel gewesen, eben nicht der Fall.
Ja, so Stichwort locker lassen, Intimität und Nähe haben Sie eben noch gesagt. Da kämen wir dann zu dem anderen Fall, den ich interessant fand, nämlich Ihre Äußerung zu Eva Herrmann. Sie hat immerhin einen Widerruf erreicht, nachdem Sie bei Clubhouse gesagt haben, sie hätten da noch einen, Zitat, Haftbefehl gegen sie wegen irgendwelcher nicht geleisteter Zahlungen. Da hat dann wohl ein Medienanwalt mitgehört. Was sagt das denn über diese vermeintlich intimen Räume? Also das ist ja auch komisch, dass da zufällig so ein Anwalt mithört, der dann bei Ihnen mal sich meldet und sagt, so geht's aber nicht.
Das war die zweite skurrile Begebenheit an diesem Abend, dass ich just an diesem Abend genau das gesagt habe, weil ich gesagt habe, dass gerade extreme Gruppen auf der Klaviatur des Webs sehr viel besser spielen als die meisten, ja auch JournalistInnen. Also das heißt, die haben die Chancen des Webs früh erkannt und haben da sehr schnell also begriffen, dass man dieses Vakuum, das da noch herrscht, schnell einfach mit ihren Themen ausfüllen kann. Lange Rede, kurzer Sinn. Mir ist dann Fehler passiert, aber ich habe daraus gelernt, dass diese Scheinintimität keine Intimität ist. Dass dieses Clubhouse ist öffentlich, auch wenn noch nicht alle Zugang haben. Und das heißt ja immer so schön, das Internet soll kein rechtsfreier Raum sein. Ich habe also nicht gelernt, er ist zumindest kein rechtsanwaltfreier Raum.
Ja, Stichwort Linearität. Wer zu spät kommt, verpasst was. Man kann sich da bei Clubhouse durchseppen wie früher am TV. Zeichnet sich da möglicherweise auch ein Gegentrend ab zum Nonlinearen, zu den stets verfügbaren Podcasts und Streaming-Angeboten? Also wollen wir vielleicht doch live mit anderen dabei sein?
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich eine der Beobachtungen, die wir alle haben. Und ich kann mir vorstellen, dass so eine App wie Clubhouse dazu beiträgt, dass sich die Kommunikation noch mehr beschleunigt. Ob man da dann immer mitkommt, wie wir gerade sehen, das ist ein Ding, ist ein Prozess, den müssen wir alle lernen. Aber ich glaube, je digitaler unsere analoge Welt wird und je analoger unsere digitale Welt wird, denn dieser Prozess, der geht ja von beiden Seiten aus. Ne? Die Technik verschmilzt immer mehr mit unserem Körper. Denken Sie an die ganzen Tracker, die wir jetzt schon an Handgelenken tragen, die unseren Puls messen und, und. Und umgekehrt verschwindet auch immer so ein Stückchen mehr diese analoge Welt. Ich glaube, wir erleben gerade die Geburt einer völlig neuen Gesellschaft, einer hybriden Gesellschaft, wo man nicht mehr genau sagen kann, was ist echt, was ist virtuell, sondern alles zusammen bildet irgendetwas Neues.
Der Journalist Richard Gutjahr über den Hype und die Fallstricke von Clubhouse. Danke fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen. Schönen Abend.
2019 wurde am Theater Dortmund die Akademie für Theater und Digitalität gegründet, die jetzt in Corona-Zeiten natürlich voll zum Zuge kommt. Was bei der Jahreskonferenz der Dramaturgischen Gesellschaft an diesem Wochenende mehr als sichtbar wurde. Auf die Talking Heads, wie man sie seit einem Jahr in virtuellen Konferenzen kennt, wurde verzichtet. Stattdessen wurde die Veranstaltung in virtuellen 3D-Räumen mit Avataren ausgetragen. Ihnen konnte man vom heimischen Schreibtisch aus begegnen und sich austauschen. Gerd Brendel schwirrte ganz schön der Kopf am Ende.
Sind Sie das erste Mal bei uns? Sie werden erwartet. Und denken Sie bitte daran.
Die digitale Konferenz der Dramaturgischen Gesellschaft
ist eine der Animation vorbehaltene Zone. Ihre Ampulle.
Ampulle? Quatsch. Ihr digitaler Zugang mit einem Avatar. Und hui, führt die Datenautobahn direkt ins Foyer der Akademie für Digitales Theater. Das heißt, in den digitalen Nachbau der realen Räumlichkeiten. Die Avatars der Teilnehmer, Teilnehmerinnen schweben ein. Lauter Köpfe, Männer und Frauen ohne Unterleib, quasi Kopfgeburten. So wie die Welten, die hier von den Stipendiaten der Akademie in 4 Wochen am Rechner zusammengebaut wurden. Das, was die Teilnehmer sehen, ist digital. Ihr Smalltalk analog.
Und es macht einen fundamentalen Unterschied, ob man mit einer Videokonferenz ist oder mit dem Avatar im Raum.
Sagt der Dramaturg Harald Wolf von der Akademie für Theater und Digitalität, beziehungsweise sein Avatar, der ein bisschen so aussieht wie ein Teenager-Vampir.
Ich war mit einem Kollegen im Gespräch, der dann zwischendrin sagte, er sei gerade im Zug. Das in den Kopf zu kriegen, das habe ich ganz schwer verbunden bekommen.
Das Medium wird zur Botschaft, wusste schon der Medientheoretiker Marshall McLuhan. Nur was bedeutet das Medium Internet für das alte Medium Theater?
Die erste Bewegung ist erstmal gewesen zu sagen, okay, ich muss es irgendwie über digitale Kanäle nach außen senden.
Fasst die Medienwissenschaftlerin Judith Ackermann in ihrer Eröffnungsansprache zusammen. Ihr Avatar sieht ein bisschen so aus wie der Kopf der strengen Supernanny.
Also ging es jetzt in der zweiten Phase stark darum, zu gucken, wie kann ich diese Besonderheiten der theatralen Erfahrung auch digital vermitteln.
Interaktivität lautet das Gebot der Stunde. Abgefilmte Aufführungen in Echtzeit, die User, Userinnen im Chat begleiten können, wie in Werther Live, einer digitalen Mitmachfassung von Goethes Leiden des jungen Werthers oder der Produktion Homecoming des Düsseldorfer FFT, bei dem sich die User über Chatprogramme gemeinsam mit den Schauspielern auf die Suche nach einem verschwundenen ehemaligen Klassenkameraden machen. Auf der Tagung am Wochenende standen allerdings immersive Projekte im Mittelpunkt, bei denen die User mit ihren Avatars in reale oder fantastische Welten eintauchen oder vergangene. Wie in dem Projekt von Lex Rütten und Jana Karima Stolzer. Pavara Ibu, Filling the Vacuum, zeigt im Film die fast menschenleere Welt der Zukunft aus Drohnenflugperspektive. Die Erde ist zum Museum einer untergegangenen Zivilisation geworden. Unsere Zivilisation. Die User können mitfliegen und Orte aufsuchen, die so nicht mehr existieren. Für ihren ersten Film waren Rütten und Stolzer real in verlassenen Dörfern im Ruhrgebiet unterwegs, die mittlerweile dem Kohletagebau weichen mussten.
Es ist eine Arbeit über Verlust, es ist eine Arbeit über ein Ewigkeitsversprechen in der digitalen Welt,
sagt der Dramaturg Harald Wolff.
Da geht es um Ressourcenverbrauch, da geht es darum, wie wollen wir mit der Welt umgehen und was sind die Verluste, die wir erzielen.
Die Frage ist nicht,
was kann das Internet für das Theater, sondern was kann das Theater für das Internet tun.
Nach 2 Tagen unterwegs in diesen digitalen Internetwelten schwirrt mir der Kopf wie von einer Überdosis LSD.
Wenn Sie die Räume und die Welten, die Sie gesehen haben, an halluzinogene Substanzen erinnern, dann finde ich, haben wir viel erreicht.
Nur würde dann Theater auf das Niveau einer Illusionsmaschine herabsinken, mit körperlosen Avatars als Erben der alten Jahrmarktsattraktion Frau ohne Unterleib. Bei aller Faszination für die fantastischen digitalen Möglichkeiten, die allerwichtigste Frage schwebte wie ein digitales Minitekel über den Avatarköpfen.
Wie funktioniert Gemeinschaft für die reale Welt wie für die Internetwelt?
Und dafür braucht die eine Welt die andere. Im Juli plant die Dramaturgische Gesellschaft in der Realen Akademie für Digitales Theater vor Ort in Dortmund ein großes Grillfest für die realen Mitglieder mit Unterleib. Bleibt nur zu hoffen, dass die sich dann auch noch erkennen am analogen Lagerfeuer.
Gerd Brendel über die Jahreskonferenz der Dramaturgischen Avatar-Gesellschaft. Und Sie hören Fazit die Kultur vom Tage. 50.000 Corona-Tote in Deutschland. Wir haben uns an die stetig steigenden Zahlen gewöhnt. Sie wurden gleichzeitig aber auch abstrakter. Ein kollektives Trauern gibt es nicht. Überhaupt sind ja auch viele Trauerrituale durch diese Pandemie infrage gestellt. Elke Büdenbender, die Frau des Bundespräsidenten, hat gerade in einem Interview gesagt, wir müssten mehr über den Tod und das Sterben reden. Nach Ostern soll es dann ja auch eine öffentliche Gedenkveranstaltung geben, vielleicht langfristig sogar ein Denkmal. Halten wir uns die Auseinandersetzung mit dem Tod auch im Zusammenhang mit Corona ganz bewusst vom Leib? Darüber habe ich gesprochen mit Gerold Eppler, stellvertretender Direktor des Museums für Sepulkralkultur. Hallo und guten Abend.
Guten Abend, Frau Schwarz. Ja.
Was würden Sie sagen, Herr Eppler? Wird der Corona-Tod zu wenig thematisiert?
Diese These, die würde ich jetzt nicht unterschreiben. Die Bilder, die tauchen ja auf. Ja. Vor einer Woche in der Wochenzeitschrift Zeit waren Särge in einem Krematorium abgebildet. Es waren ganz starke, aber auch gleichzeitig harte Bilder. Im Bereich der Street Art tauchen solche Bilder auf. Also die Kunst reagiert ja auch auf diese Pandemie. Ich denke nur an Bansky, der immer mal wieder solche großen Graffitis platziert, die dann auch wiederum über die Medien verteilt werden. Also wie gesagt, ich würde diese These nicht voll und ganz unterschreiben.
Die Frage ist ja auch, ob Trauer um einen Toten oder um zehntausende Tote überhaupt öffentlich passieren muss oder ob der Tod dann doch etwas Intimes, Privates ist, das keinen anderen als die nächsten Freunde und Angehörigen angeht.
Es ist ja immer die Frage, wie solche Katastrophen empfunden werden. Werden die als kollektive Katastrophe empfunden? Und im Augenblick habe ich den Eindruck, dass Corona Tote oder Menschen, die an Corona sterben, von den nächsten Angehörigen betrauert werden. Im Grunde wird der Einzelfall gesehen. Es ist anders als bei Katastrophen, die plötzlich über die Menschen hereintreffen, wie ein Flugzeugunglück oder wie ein Tsunami oder wie ein Bombenanschlag, wie ein Attentat, das viele betrifft. Das ist erschütternd. Aber diese Pandemie hat sich ja erst langsam ausgebreitet und dieses langsame Fortschreiten führt möglicherweise nicht unbedingt dazu, dass sich jetzt Bevölkerungsgruppen, die davon betroffen sind, von solchen Todesfällen, dann auch ganz stark solidarisieren.
Wie war das denn bei anderen Pandemien in früheren Zeiten? Also ich denke da jetzt mal an die Pest oder an die spanische Grippe. Sind da bestimmte Trauerrituale überliefert, die sich vielleicht unterschieden haben vom alltäglichen Sterben?
Ja, die Pest waren ja natürlich ein einschneidendes Ereignis. Und eine nachhaltige Entwicklung betraf insbesondere die Kirche, denn die römisch-katholische Kirche hat während der Pest im Mittelalter an Ansehen verloren, was damit zusammenhing, dass die Geistlichen, dass die Pfarrer entweder vor der Pest geflohen sind oder sich selbst infiziert hatten. Das heißt, sie waren gar nicht mehr in der Lage dazu, den Sterbenden die Sterbesakramente zu spenden, was für die Menschen im Mittelalter eine absolute Katastrophe war, weil mit dem Tod ohne Absolution erhalten zu haben, ohne die Sakramente erhalten zu haben, die Gefahr natürlich ganz groß war, dass die Seele der ewigen Verdammnis einheimfällt. Das führte letztendlich auch dazu, dass die Reformation als neue Glaubensausrichtung, ja, dann größere Akzeptanz gefunden hat.
Also ein Misstrauen gegenüber der katholischen Kirche. Heutzutage spielen diese Sterberituale vielleicht nicht mehr ganz so eine große Rolle wie früher, weil einfach weniger Leute gläubig sind. Aber das ist ja momentan auch ein Problem. Also sowas geht ja dann auch nur noch, sage ich mal, im Astronautenanzug.
Genau, es beginnt ja schon mit dem Abschiednehmen im Krankenhaus. Das Abschiednehmen vom Sterbenden am Krankenbett ist nicht möglich. Und auch der Umgang mit dem Leichnam hat etwas Erschreckendes. Das darf man auch nicht vergessen. Denn der Leichnam ist kontaminiert. Der Leichnam von Corona-Toten wird in sogenannte Bodybags eingeschweißt, ja, um die Menschen zu schützen, die dann weiterhin mit dem Leichnam umgehen, im Bestattungsinstitut, auf den Friedhöfen, in den Krematorien. Und das ist etwas, was natürlich die Trauer der Angehörigen sehr stark erschweren kann, ja, weil dieser Umgang, der ist sehr nüchtern, pragmatisch und ungeheuer hart.
Das heißt, dass auch sowas wie eine Leichenwaschung überhaupt nicht mehr stattfinden kann? Also die bleiben in diesen Bodybags?
Also der Leichnam wird wirklich nur unter ganz strengen hygienischen Bedingungen weiter behandelt, wird dann gereinigt, gewaschen und wird dann eingeschweißt. Und das Problem tritt dann spätestens bei der Kremation auf, weil dann Amtsärzte natürlich den Leichnam für die Kremation freigeben müssen. Und dann werden diese Bodybags geöffnet, aber das unter ganz strengen hygienischen Vorgaben. Und das entspricht auch nicht mehr der üblichen Verfahrensweise. Man sieht es ja dann auch auf den Bildern, die veröffentlicht wurden. Die Särge werden mit der Aufschrift Corona gekennzeichnet.
Herr Eppler, der Autor Christian Y. Schmidt, der hat eine Initiative gegründet, Corona-Tote sichtbar machen, die jeden Sonntagabend im öffentlichen Raum Kerzen für die Verstorbenen anzündet. Sind das Bilder, die uns als Gesellschaft helfen würden oder die ein gemeinsames Trauern, Betrauern möglich machen?
Es sind ja keine Bilder, sondern es sind Handlungsangebote. Und angesichts des Todes erfahren wir ja unsere absolute Ohnmacht. Und angesichts der Pandemie haben wir kaum Möglichkeiten, uns mit Ritualen oder symbolhaften Handlungen aus dieser Ohnmacht zu befreien. Und deshalb finde ich solche Angebote sehr, sehr hilfreich. Und sie machen natürlich auch das Geschehen und die Tragik, die mit der Pandemie verbunden ist, die machen das nochmal deutlich. Und das sind solche Dinge, die würde ich stärker befürworten, als jetzt beispielsweise Denkmäler zu errichten, die im Alltag dann später kaum noch jemand wahrnimmt. Und solche Rituale haben sich ja auch schon bei anderen Pandemien bewährt. Man muss nur mal an die 80er Jahre zurückdenken. Im Zusammenhang mit AIDS haben sich ähnliche Rituale entwickelt, die mittlerweile dann aber auch vom Bestattungswesen aufgegriffen wurden. Die Freunde von Menschen, die an AIDS gestorben sind, hatten ja in der Regel kaum finanzielle Möglichkeiten, ein großartiges Begräbnis auszurichten. Und da ist man damals hergegangen, also diese Community ist hergegangen und hat dann ihren Kassettenrekorder mit zur Trauerfeier genommen und hat dann die Lieder gespielt, die die Verstorbenen gerne gehört haben. Und in dem Augenblick, in dem der Sarg oder die Urne dann ins Grab gesenkt wurden, ließ man Luftballons aufsteigen. Das waren ganz einfache, schlichte Rituale, die aber dazu beigetragen haben, ein Gemeinschaftsgefühl zu erzeugen. Ja? Dadurch, dass die HIV-Infektion mittlerweile behandelt werden kann, ist die Bedeutung von solchen Gedächtnisritualen zurückgegangen. Und auch der Welt-AIDS-Tag, der wird zwar in der Öffentlichkeit noch wahrgenommen, aber er hat nicht mehr diese beeindruckende Strahlkraft wie am Anfang dieser. Das war ja auch eine Pandemie, auch eine Zoonose.
Herr Eppler, wird Corona irgendwann auch Thema im Museum für Sepulkralkultur in einer Ausstellung sein? Was glauben Sie?
Wir sind natürlich am Überlegen, wie man diese Situation vergegenwärtigen kann. Und beispielsweise Street Art ist etwas, was man in dem Zusammenhang in den Blick nehmen könnte, wie man das hinterher in eine Ausstellung einbindet. Das steht noch in den Sternen, aber wir beobachten diese Entwicklung ganz genau und sind natürlich dann auch sehr aufmerksam, was jetzt den Umgang mit der Pandemie betrifft.
Ja, vielen Dank für das Gespräch.
Gern geschehen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute von und mit Viktoria Iglau.
Die Berliner Staatsbibliothek unter den Linden wird morgen mit einem digitalen Festakt wiedereröffnet. Die Festansprache wird Bundestagspräsident Schäuble, CDU, halten. Die 1661 gegründete Staatsbibliothek war seit 2005 bei laufendem Betrieb saniert worden. Die Kosten dafür beliefen sich auf 470 Millionen Euro. Der reguläre Bibliotheksbetrieb kann Corona-bedingt noch nicht losgehen. Sobald es die Pandemiebestimmungen erlauben, sollen die Tore geöffnet werden. Das 1914 eröffnete Gebäude unter den Linden ist neben dem Ensemble an der Potsdamer Straße einer der zwei Standorte der Staatsbibliothek. Diese ist die größte wissenschaftliche Universalbibliothek im deutschsprachigen Raum. In ihren Regalen und Archiven finden sich rund 25 Millionen Bücher, Medien und Objekte. Rund 500 US-amerikanische Autorinnen und Autoren und Angehörige des Literaturbetriebs haben Verleger in einem Brief dazu aufgerufen, keine Buchverträge mit Mitgliedern der Regierung von Ex-Präsident Trump abzuschließen. Jene, die Verbrechen gegen die amerikanische Bevölkerung ermöglicht, verbreitet oder gedeckt hätten, sollten sich nicht aus den Kassen der Verlage bereichern, schrieben die Initiatoren. Zu den Unterzeichnern gehören die Schriftsteller Barry Leager, Holly Black und der Star-Wars-Autor Chuck Wendig. Der Tänzer und Choreograf Othello Jones ist im Alter von 57 Jahren gestorben. Das berichtete die Rheinische Post. Der gebürtige US-Amerikaner Jones unterrichtete seit 20 Jahren am Tanzhaus NRW. Modern Jazz Dance, Hip-Hop und Breakdance. Er setzte sich auch für die interkulturelle Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ein und arbeitete regelmäßig mit jungen Häftlingen. Als Solist arbeitete er für Milton Myers, Rod Rogers, Isadora Duncan, Eric Hawkins sowie mit dem Tanzatelier Wien. Der Schauspieler Kenneth Branagh wird in der Miniserie The Sceptred Isle, auf Deutsch Dies gekrönte Eiland, den britischen Premierminister Johnson spielen. Die Serie werde den Umgang Johnsons mit der Corona-Pandemie behandeln, kündigte der britische Sender Sky an. Regisseur ist der Filmemacher Michael Winterbottom. Die Produktion soll im Herbst 2022 zu sehen sein.
Seit 22 Jahren richten wir, also Deutschlandfunk Kultur, zusammen mit dem Kulturradio des RBB das Festival Ultraschall aus. Ein Festival für neue Musik. Ein Festival, das natürlich auch Corona-bedingt nicht mit Publikum stattfinden konnte. Außer natürlich das Publikum, das zu Hause an den guten alten Radiogeräten sitzt. Das immerhin können wir liefern. Der Musikkritiker Jan Brachmann beobachtet Ultraschall seit vielen Jahren und war auch dieses Mal dabei. Herr Brachmann, was war denn anders für Sie?
Na, erstmal das Zuhören war anders. Ich habe das Festival zu Hause am Computer übers Internet verfolgt mit zwei Stereoboxen links und rechts im linearen Audiostream. Man nennt es auch Radio, wie Rainer Pöllmann und Andreas Göbel launig anmerkten, die beiden künstlerischen Leiter des Festivals. Dann saß ich hier zu Hause, hörte mir das an. Besuche in Berlin sind ja nicht möglich. Man kann nicht ins Radialsystem, man kann nicht in den Sendesaal des Haus des Rundfunks, man kann nicht in den Heimathafen Neukölln. Sie haben selbst angesprochen, es war ein Festival ohne Publikum. Die Uraufführungen waren Ursendungen, entweder als Live-Übertragung oder eben als Studioproduktion schon vorproduziert. Es gab nur Abendtermine in diesem Jahr, keine Nachmittagskonzerte, wie das sonst oft üblich war am Wochenende. Und die Orchesterkonzerte fehlten ganz, weil die Rundfunkorchester und Chöre GmbH, die ja wesentlich vom Deutschlandradio und vom RBB mitgetragen wird, alle Produktionen abgesagt hat. So waren ausschließlich Kammerkonzerte möglich, von Soloabenden wie dem Bratscher Nils Mönkemeyer bis hin zum doch etwas größer besetzten Kammerensemble für neue Musik unter Titus Engel.
Neue Musik lebt ja vielleicht ganz besonders vom Live-Erlebnis. Wie haben Sie das erlebt in diesem Jahr? Haben Sie was vermisst?
Ich finde, dass die Auseinandersetzung mit der Musik doch wesentlich beim Hören stattfindet. Und da habe ich persönlich nicht allzu wenig vermisst. Was ich vermisst habe, ist einfach die Geselligkeit, dass man Kollegen trifft, sich mit denen austauscht und dass man einige Interpreten widerspricht, die man schon kennt, die man lange nicht getroffen hat. Das sind ja auch immer Klassentreffen, solche Festivals für neue Musik. Und sie sind auch in gewissermaßen Börsen oder Messen. Die Mitwirkenden, die Komponisten, die Interpreten wollen miteinander in Kontakt treten. Sie wollen den nächsten Auftrag vielleicht anbahnen. Sie wollen ihre Kontakte pflegen. Aber es gibt natürlich bei den Werken selbst manchmal so Unerklärlichkeiten, wo man beim Hören stutzt. Und dann gerät man in einen Widerstreit zwischen, ich würde mal sagen, Neugier und Fantasie. Man will wissen, wie macht die Komponistin das, wie macht der Komponist das. Und wenn man das nicht sehen kann, dann wird die Fantasie natürlich umso mehr angeregt. Und man kann sich überlegen, wie so etwas entsteht. Ein so ein Fall war das Werk Fluctuation 1A der chinesischen Komponistin Yiran Zhao, die selber auch Performerin ist. Und dieses Werk hat auch einen performativen Anteil. Und die Moderatorin Leonie Reinicke hat so schön angemerkt, das sei ein Werk, das sich um eine an einem Draht schaukelnde Keksdose drehen würde. Die Komponistin selber schreibt, Fluctuation 1A ist eine Komposition für eine schwingende, resonierende Metalldose, die über eine Saite mit dem Flügel verbunden ist. Wenn ich das lese und ich höre diese Klänge, die im Hintergrund jetzt unseres Gesprächs sich schon andeuten, dann möchte ich das doch irgendwie sehen. Wie sieht sowas aus? Und dann schreibt die Komponistin selbst auch, dass das ein musikalisches Ereignis sei, das nicht nur gehört, sondern auch gesehen werden soll. Und da vermisse ich dann beim Hören, beim reinen Hören schon das Live-Erlebnis.
Fluctuation 1A von Yiran Zhao, 1988 in China geboren, inzwischen in Linz lebend. Herr Brachmann, was waren noch andere Perlen, die Sie entdeckt haben für sich?
Also die Musik von Yiran Zhao ist tatsächlich eine Perle. Ich habe wirklich gestaunt. Sie war ja schon mal bei Ultraschall vertreten vor einigen Jahren. Eine echte Entdeckung für mich war daneben noch das Porträtkonzert für den türkischen Komponisten Emre Dündar, 1972 in Istanbul geboren, Sohn einer Pianistin. Ihm war ein ganzes Konzert mit dem Kammerensemble für Neue Musik Berlin unter der Leitung von Titus Engel gewidmet. Und schon das erste Stück, Vagabond Trois, also er betitelt seine Stücke gern französisch oder lateinischer, Vagabond Trois, ist sehr fein ausgehört, hat sehr schöne spektrale Interferenzen zwischen Akkordeon und Cello, Akkordeon und Flöte. Es mischt sich sehr filigran und wird dann aufgefächert. Es ist eine starke sinnliche Erfahrung als Ausgangspunkt, sich diesem Stück zu überlassen. Während das zweite Stück, Récit ductile, dehnbare Erzählung, tatsächlich mir zugedehnt war und doch eher ein redseliges als ein vielsagendes Stück war. Und da hätte mir vielleicht der Blick auf das Dirigat von Titus Engel etwas geholfen und Klarheit gegeben, wo Gliederungen sind, wo das Stück hinzielt. Manchmal sind ja solche Dirigieranweisungen nicht nur Erleichterung für die Spieler, sondern auch für die Hörer. Aber ganz eindrucksvoll fand ich das Stück Par Ergon, die Vulgari Eloquentia. Der Titel ist ja schon eine Einstimmung auf das Dante-Jahr. Die Vulgari Eloquentia ist ein Traktat von Dante Alighieri über die Beredsamkeit der Landessprachen. Auch eine Rechtfertigung dafür, dass er selbst in Italienisch dann gedichtet hat. Und Emre Dündar beschäftigt sich hier mit dem Klang, den Rhythmen, den Intonationsmelodien der ubychischen Sprache, deren letzter Sprecher Tefik Esenç 1992 gestorben ist. Die Ubychen stammen eigentlich aus dem Nordkaukasus, aus der Gegend um Sotschi am Schwarzen Meer und sind im 19. Jahrhundert, als Russland vermehrt Krieg im Tscherkessengebiet geführt hat, ins Osmanische Reich ausgewandert. Und dieses Stück ist wirklich so ein Katarakt an Energie, an allem, was Sprache ausmacht. Ich fand das unglaublich mitreißend.
Musik Emre Dündar, türkischer Komponist. Vorher haben wir eine chinesische Komponistin gehört. Überhaupt ist dieses Festival Ultraschall ja sehr international besetzt. Herr Brachmann, was bleibt denn als Erinnerung von diesem Festivaljahrgang, mal abgesehen von der lästigen Pandemie?
Ich glaube, neben der angenehmen Entdeckung der Musik von Yiran Zhao und Emre Dündar und auch der beglückenden Wiederbegegnung mit Musik von Wolfgang Grimm, Ultraschall ist ja auch nicht nur ein Uraufführungsfestival, sondern auch ein Festival, das ein bisschen kanonbildend wirken will, habe ich mich besonders über die üppige Sinnlichkeit des Stücks Xanadu von Philipp Manoury für Sopran und Klarinette gefreut. Das ist ein Stück, das wirklich ja, die ganze Pracht der Sopranstimme entfalten will. Ein bisschen geärgert habe ich mich über das Trump-Bashing in dem Stück Tiffany von Matthias Monrad-Möller, das ein, ja, ich würde sagen, gratismutig ist, also sich über Trump aufzuregen. Das ist gewissermaßen Schulterklopfen in der eigenen politischen Peergroup, wo man sich eigentlich klar ist oder einig ist im Urteil. Aber ich hatte großen Spaß auch mit dem Stück Die Flamme von Thierry Tidrault, einem Franco-Kanadier nach Christian Morgenstern. Das ist eine groteske Allmachtsfantasie einer Kerzenflamme, die alles auffressen will in einem Zimmer. Und gewissermaßen eine ganz virtuose Rumpelstilzchen-Etüde für die Sopranistin Sarah Maria Sun und die Klarinettistin Nina Janssen-Deinzer.
Eindrücke vom Ultraschall-Festival für neue Musik, das heute zu Ende gegangen ist. Jan Brachmann, Dankeschön.
Ich danke Ihnen.
Die Publizistin Caroline Ehmke holt sich für ihre Reihe Streitraum in der Schaubühne Berlin regelmäßig streitbare Menschen aufs Podium. Heute ging es um die Zeit nach Corona und die Frage, welche Folgen das Virus für das Kulturleben haben wird. Eine Frage, mit der wir uns hier bei Fazit ja auch schon oft beschäftigt haben. Anna Prohaska war Teilnehmerin, die Opernsängerin, ebenso wie der Filmproduzent Thomas Kufus und Stefan Beermann, Geschäftsführer Bundesverband Freie Darstellende Künste. Christiane Habermals über eine aufschlussreiche Veranstaltung.
Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Kunst und Kultur sind im letzten Jahr schon oft beschrieben worden. Was hätte dem noch hinzugefügt werden können? Wenig sollte man meinen, denn so verheerend die Lage für viele Künstlerinnen und Künstler ist, ist ja nicht schon alles gesagt? Doch die Diskussionsrunde Streitraum Corona und Kultur in der Berliner Schaubühne hat gezeigt, dass die großen Fragen eigentlich noch bevorstehen in der Zukunft. Wird die deutsche Kulturlandschaft nach der Pandemie noch so vielfältig sein wie vorher? Was wird noch Bestand haben? Was wird sich verändern? Aber auch, was sollte sich vielleicht verändern im Bereich Filmproduktion, Theater, Musikbusiness, auch vor dem Hintergrund globaler ökologischer Herausforderungen? Die Krise als Katharsis, auch damit konfrontierte Gastgeberin Caroline Ehmke ihre Gesprächspartner. Heraus kam eine hochinteressante Debatte um die Essenz von Kunst und Kultur. Einer Branche, die, das wurde deutlich, auch psychologisch damit zu kämpfen hat, mit welcher Geschwindigkeit sie im vergangenen Pandemiejahr von der Gesellschaft für verzichtbar erklärt wurde. Die bittere Erkenntnis:
Die Kultur und die kulturelle Bildung gehört einfach nicht zum Maschinenraum eines Staates, wie die Bundesrepublik einer ist. Da gibt es ganz andere sozusagen Maßnahmen, die sofort getroffen wurden. Das sind die großen Konzerne, die mit Autos, mit Mobilität grundsätzlich, ob das Lufthansa und so weiter sind. Da wurde alle Aufmerksamkeit hingerichtet.
Erklärt Filmproduzent Thomas Kufus. Eindrucksvoll beschreibt er die Probleme an Filmsets, in denen sich die Corona-Auflagen nur schwer einhalten ließen. Die Unsicherheit, dass Fördergelder zurückgezahlt werden müssten, die hohen finanziellen Risiken bei Produktionen, bei denen ein Drehtag zwischen 20.000 und 100.000 Euro kostet. Am schlimmsten habe es die Dokumentarfilme getroffen, bei denen reale Menschen gefilmt und begleitet werden, die Regeln mit Abstand und Masken kaum eingehalten werden können. Die seien fast alle verschoben worden, erzählt Kufus. Ob sie je realisiert werden? Unsicher. Was bedeutet das für die Zukunft? Wird der ohnehin unter Druck stehende Filmmarkt sich reorganisieren? Bleiben am Ende nur noch publikumswirksame Filme und gängige Stoffe übrig?
Das ist auf jeden Fall voraussehbar, das sehe ich genauso. Ich weiß im Moment nicht ganz genau, ob ich das per se fürchten soll oder ob eine gewisse Selektion, sag ich mal, manchmal vielleicht auch ganz gut täte, gerade weil es in Deutschland ein zu viel an Filmproduktionen gibt. Das ist jetzt sehr spezifisch in unserer Branche, aber es ist eindeutig und das ist seit langer Zeit ein Teil der Krise des deutschen Films.
Die große Herausforderung werde darin bestehen, so Kufus, dass dadurch eben nicht kritische und qualitativ hochwertige Produktionen vom Markt verdrängt werden. Das gehe aber nur über eine Dehierarchisierung der Strukturen. Klar ist, die Pandemie hat die bestehenden gesellschaftlichen Wertmaßstäbe zutage gefördert. Das betrifft auch Fragen der gesellschaftlichen Teilhabe und der Gerechtigkeit. Warum etwa unterscheidet die Gesellschaft danach, in welchem Beschäftigungsverhältnis jemand steht, wenn es darum geht, wie ihm in der Not geholfen wird, fragt der freie Theaterdramaturg Stefan Beermann, Sprecher der Allianz der Freien Künste. Er trat in der Debatte dem verbreiteten Narrativ entgegen, dass Künstlerinnen und Künstler sich zu fein seien, um erweiterte Grundsicherung zu beantragen oder Hilfsjobs anzunehmen. Das sei nicht der Fall. Wohl aber werde registriert, dass dies Beschäftigten anderer Wirtschaftszweige nicht zugemutet werde.
Dann hätte ich schon ein Problem und dann würde ich auch sagen, dann haben wir auch wirklich als Gesellschaft ein Problem, wenn in diesem Bereich tatsächlich die Leute bei Rewe auspacken müssen, aber der Fußballprofi muss über solche Fragen nicht nachdenken oder andere Bereiche.
Die Sopranistin Anna Prohaska kritisierte, dass in einem agnostischen Staat während der Pandemie Gottesdienste stärker geschützt worden seien als die Kultur. Für viele Menschen seien aber Live-Kultur, gemeinsame Theater, Kino und Konzertbesuche quasi religiöse Ereignisse, Lebenselixier. Das habe die Politik unterschätzt.
Es ist eine ganz andere Art von Anregung, Regeneration, Aufregung und Befreiung, die man in einem Gemeinschaftserlebnis hat. Und dass da auf eine Art die Seele einer ganzen Bevölkerung gedämpft wird, ja, und auch krank wird. Also Menschen werden ja auch krank durch diese Vereinsamung, die sie nicht jeder lebt in einer Familie zu Hause. Das sind Konsequenzen, mit denen wir uns noch viel, viel länger in unserer Gesellschaft beschäftigen müssen.
Für sie habe die Corona-Zeit auf jeden Fall eine starke Politisierung bedeutet, erzählt Prohaska. Es habe in der stark auf Konkurrenz ausgerichteten Kulturszene zu wenig Solidarität gegeben, kritisiert die Opernsängerin. Und die Krise, aber auch das Thema Nachhaltigkeit ins Bewusstsein gerückt. Tourneen, die so eng gestrickte Zeitpläne haben, dass man heute in New York und morgen in Paris auftritt, dürfe es heutzutage nicht mehr geben, sind sich die Diskutanten einig. Slow Art statt Slow Food? Schön wär's. Mal sehen, was davon bleibt.
Christiane Habermals über Streitraum, die Diskussionsveranstaltung mit Caroline Ehmke in der Berliner Schaubühne. Und jetzt die Kulturpresseschau heute von Klaus Pukatzki.
Toxisch meint die schleichende Vergiftung, klärt uns die Süddeutsche Zeitung auf. Toxisch, schreibt Bernd Graf, ist mittlerweile ein inflationär eingesetzter Begriff. Impfpflicht gilt als toxisch. Männlichkeit ist es sowieso, aber auch ein Fußballer im falschen Verein, der Aktienmarkt, Cancel Culture und Dating-Plattformen. Es gibt aber auch eine schleichende Vergiftung für die Seele des Menschen. Im Homeschooling leiden besonders die Grundschüler, die vom selbstständigen Lernen oft überfordert sind, erinnert die Frankfurter Allgemeine Zeitung an die ganz jungen Opfer von Corona. So haben selbst leistungsstarke Kinder plötzlich Sorgen, sie könnten ihr Aufgabenpensum nicht schaffen, weil der klar begrenzte Lernrahmen fehlt, den die Schule als Unterrichtsort herstellt, schreibt Hanna Bethke. Manche Kinder empfinden das als Scheitern, ohne dass sie es so ausdrücken könnten. Und was ist mit den etwas Älteren? Wo wird darüber gesprochen, dass Jugendliche sich verantwortlich fühlen, wenn sie einen depressiven Freund wegen der Kontaktbeschränkungen nicht besuchen können und zugleich das Gefühl haben, ihn im Stich zu lassen? Fragt die Pädagogikprofessorin Sabine Andresen in der Tageszeitung Taz. Nicht immer gibt es im nahen Umfeld gute Gelegenheiten, sich auch über den Tod, die damit verbundenen Ängste sowie über gemeinsame Erinnerungen auszutauschen. Warum bringen Medien nicht sehr viel mehr über diese Altersgruppen? Warum werden junge, aufgeweckte Menschen nicht als Autorinnen und Autoren gewonnen und sagen uns, wie sie Corona durchleiden? 22 Jahre alt, predigend und rappend, mit Händen und Armen tanzend und dirigierend, beschreibt der Berliner Tagesspiegel einen jungen Menschen in den USA, Amanda Gorman, die zur Amtseinführung des neuen Präsidenten Joe Biden ein Gedicht vortrug. Wie grenzensprengend, wie angstlos, wie traumsüchtig dieser Moment war, meint Klaus Brinkbäumer. Es war die Rückkehr der Kultur in das amerikanische Leben. Nach 30.573 Lügen des ehemaligen Präsidenten war es die Rückkehr der Sprachkunst, des Denkens vor dem Formulieren und ebenso war es die Rückkehr des Auftritts. Der Auftritt einer jungen Schwarzen. Die biblischen Bezüge, der rhythmische Vortrag, die pompösen Bilder, der imperiale Gestus der Auserwähltheit mag in Deutschland naiv wirken. Im Hallraum der amerikanischen Dichtung, so die Süddeutsche, ist sie es nicht, wie Felix Stephan meint. Das Signal, das von Gormans Auftritt ausging, lautet deshalb, dass Trump nur eine Anomalie gewesen ist, eine Abweichung vom natürlichen Weg der Geschichte und dass jetzt der Fortschritt weitergeht. Ein Fortschritt, der aber auch mit Giftigem klarkommen muss. Toxisch erscheint dieser Präsident nur jenen, die ihn nicht gewählt haben, erinnert Bernd Graf in der Süddeutschen an die gut 70 Millionen Trump-Wähler, die den alten Präsidenten unbedingt behalten wollten. Auch der Tagesspiegel dämpft allzu große Hoffnungen auf Joe Biden und weist auf das absurde amerikanische Wahlsystem hin, wo jeder Bundesstaat zwei Senatoren nach Washington entsendet, egal wie viel Einwohner er hat. Klaus Brinkbäumer findet, dass ein Land, wo 50 demokratische Senatorinnen und Senatoren 40 Millionen Menschen mehr repräsentieren als 50 republikanische Senatorinnen und Senatoren, noch gar keine Demokratie ist. Wir warten auf ein Gegengift.
Das war die Kulturpresseschau von Klaus Prokatzky und das war Fazit die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz. Tschüss.